ARD.
SWR Kultur. Forum.
Mit Geli Hensoldt und dem Thema Milliarden für die Rüstung. Welche Wirtschaftspolitik ist möglich? Die Summen, um die es in der politischen Diskussion gerade geht, die sind wirklich unvorstellbar. Fast 1 Billion Euro will und wird eine mögliche schwarz-rote Koalition vielleicht investieren. 400 Milliarden für die Verteidigung, 400 bis 500 Milliarden für die Infrastruktur, so die Pläne. 400 Milliarden, woher das Geld kommen soll? Gerade laufen Gespräche zwischen Union und SPD. Wir zeichnen die Sendung auf. Es ist Montag, kurz nach 15 Uhr. Und Stand jetzt sieht es danach aus, dass der Bundestag in der kommenden Woche in einer Sondersitzung über neue Schulden entscheiden wird. Und dann? Welchen finanziellen Handlungsspielraum hat eine künftige schwarz-rote Koalition noch? Wo muss sie sparen und wo kann sie noch investieren? Und was heißt das alles für die Schuldenbremse? Das diskutieren wir in diesem Forum in SWR Kultur und zwar mit Christine Bergmann. Sie ist Wirtschaftsredakteurin beim Bayerischen Rundfunk und sie hat sich für den Wirtschaftspodcast Plus Minus mit den politischen Ideen der Parteien vor der Wahl beschäftigt. Und mitdiskutieren wird auch Dorothea Siems, sie ist Chefökonomin bei der Welt und mit dabei ist Professor Marcel Fratscher, der Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung. Schulden machen für Verteidigung und für Infrastruktur. Herr Fratscher, würden Sie sagen, das ist ein sinnvoller Weg?
Ja, das sind die zwei Top-Prioritäten im Augenblick. Der deutsche Staat hat in den letzten 25 Jahren von seiner Substanz gelebt. Die Infrastruktur ist verfallen. Das sieht jeder bei den Straßenbrücken. Übrigens nicht nur bei Infrastruktur, auch bei Bildung, bei Innovation, bei Klimaschutz haben wir einen riesigen Rückstand. Und das Gleiche gilt auch für Verteidigung. Man hat die letzten 35 Jahre die Friedensdividende aufgebraucht, aber der Staat hat nicht in die Verteidigungsfähigkeit investiert. Und jetzt ist ein Zeitpunkt, wo es überfällig ist, also wo eine Bundesregierung dringend handeln muss. Und sie muss einen Weg finden, dies möglichst schnell und überzeugend zu tun, um eben noch Schlimmeres zu verhindern.
Frau Siems, Sie haben ja immer in der Vergangenheit vor neuen Schulden eigentlich gewarnt. Geht's jetzt auch angesichts der geopolitischen Realitäten, der Ereignisse in den USA, in Russland, einfach wirklich nicht mehr ohne Schulden?
Ja, es gibt ja von dem berühmten Ökonom Keynes, der nach dem Krieg ja viel für die Ökonomie getan hat, den bekannten Spruch, wenn sich die Lage ändert, dann ändere ich meine Meinung. Tatsächlich ist das, was jetzt an Verteidigungsaufgaben nötig ist, eine neue Lage, weil klar, man konnte vielleicht erwarten, dass Trump ein zweites Mal Präsident wird, dass er gleich derart radikal die Zusammenarbeit mit Europa in Frage stellt, die Zusammenarbeit in der NATO, schafft natürlich eine immens große Gefährdung für das westliche Bündnis, für uns Deutsche, für Länder wie Polen oder auch die Skandinavier oder die Balten und Frankreich, also für den gesamten Raum. Das heißt, das, was die Amerikaner uns sehr lange schon gesagt haben, was wir uns aber im wahrsten Sinne des Wortes gespart haben, selber auch mehr für unsere Verteidigung aufzubringen. Das hat man sich gespart. Also 30 Jahre lang haben wir deutlich zu wenig investiert, wenn man das vergleicht mit der Zeit davor, als doch der Kalte Krieg war. Wir sind jetzt wieder in einem Krieg, der kalter Krieg ist, aber eben auch schon Hybrid, also schon auch mit Gefährdungen, was so Cybersicherheit angeht beispielsweise, so dass wir da dringend sehr, sehr schnell handeln müssen. Und deshalb wird man, um auch Schulden zu machen, nicht herumkommen. Ich warne allerdings davor, nach wie vor, wie auch schon in der Vergangenheit, alle Schleusen einfach jetzt zu öffnen und zu sagen, naja, wenn wir dafür ganz viel Schulden machen müssen, dann machen wir es auch mal für alles andere, was uns so gut gefällt. Denn da gibt es schon sehr große Begehrlichkeiten. Mhm. Und die Infrastruktur, da können wir gleich drüber reden, noch vielleicht ein bisschen intensiver, was da nötig ist. Aber ich würde mich jetzt eigentlich nur auf die Verteidigung konzentrieren wollen, weil da geht es tatsächlich um unsere aller Sicherheit.
Frau Bergmann, Frau Siems sagt, eine neue Lage erfordert eben auch neue Konzepte. Vor der Wahl hat ja die Union Forderungen nach zum Beispiel der Änderung der Schuldenbremse, nach neuen Schulden eigentlich eher abgewiesen. Jetzt ist man auf einmal offenbar doch dafür. Nagt es an der Glaubwürdigkeit der CDU und auch an der von Friedrich Merz? Oder hilft da eben schon auch der Verweis auf, konnten wir ja nicht wissen, wie sich die Welt, wie sich die Situation verändern wird und jetzt müssen wir mit dieser neuen Lage eben umgehen und neue Schulden machen?
Also ich glaube, der politische Gegner wird das natürlich gegen Herrn Merz vorbringen und tut es, soweit ich weiß, auch schon, dass er jetzt unglaubwürdig ist. Aber ich glaube tatsächlich, dass sich die Lage so verschärft hat, jetzt gerade nach den Vorfällen im Weißen Haus mit Zelensky und Trump, wurde es einfach, glaube ich, dem Letzten noch klar, dass wir uns darauf jetzt nicht mehr verlassen können und selbst wirklich ja in die Puschen kommen müssen, um uns selbst zu verteidigen in Europa. Und dass wir dafür einfach eine unglaubliche Summe an Geld brauchen, weil wir so viel versäumt haben. Und wenn wir mal ehrlich sind, in den letzten, ich weiß nicht, 30, 40 Jahren hat doch keiner mehr irgendwie groß an Militär, an Bundeswehr und an Verteidigung gedacht.
Aber Herr Fratscher, braucht es jetzt wirklich diese, also war das diese Situation, die es jetzt unabdingbar macht, dass Deutschland neue Schulden aufnimmt? Oder hätte einem das vielleicht auch vor diesem Wochenende schon klar sein müssen? Weil es gibt ja Ökonomen, auch Sie zum Beispiel, die schon sehr lange sagen, ohne neue Schulden wird es eigentlich nicht gehen. Also war das auch ein bisschen unrealistisch von der Union zu sagen, ja, wir kriegen das hin?
Ja, natürlich war das absehbar, denn es ist ja nicht nur so, dass das Wochenende und der Konflikt im Weißen Haus das grundlegend verändert hat. Wir haben ein riesiges Defizit bei der öffentlichen Daseinsfürsorge in Deutschland. Das Problem ist zu 90% hausgemacht und kommt nur zu 10% von außerhalb. Also die Bedrohung durch Russland, der Ukraine-Konflikt und eben die fehlende Verlässlichkeit durch Donald Trump. Und wir brauchen einfach einen ehrlichen Diskurs darüber. Und wenn es immer wieder heißt, wir müssen Schulden machen, ist das für mich der falsche Diskurs. Wir müssen darüber sprechen, wie Deutschland zukunftsfähig werden kann, wie die Wirtschaft leistungsfähiger werden kann, wie gute Arbeitsplätze gesichert werden können, wie das Bildungssystem besser wird und wie Deutschland seine Sicherheit und die Sicherheit Europas letztlich verbessern und sichern kann. Und das müssen wir diskutieren. Und dass wir deutlich mehr Geld brauchen, das war vor einem Jahr, vor 5 Jahren und eigentlich auch schon vor 10 Jahren absehbar.
Die Frage ist, Frau Siems, wo soll denn ohne neue Schulden dieses Geld herkommen? Sie sagen, okay, Schulden für die Verteidigung müssen wir machen, weil neue Lage, aber mehr ist aus Ihrer Sicht ja eigentlich nicht drin.
Naja, so wie Herr Fratscher eben schon gesagt hat, er sagt das seit 10 Jahren und eigentlich, glaube ich, sogar noch länger. Das lange vor Corona schon war das schon der Ansatz bei ihm. Wenn wir das gemacht hätten, dann hätten wir heute ja eine ganz andere Haushaltslage. Sprich schon viel mehr Schulden. Also klar, Länder, die das gemacht haben, ganz kurz, gibt's ja in Europa. Frankreich ist ein Beispiel, die eben genau das gemacht haben. Und deswegen, wir geben nicht wenig Geld aus, also der Staat hierzulande. Wir geben es sehr stark für Dinge aus, die gewünscht sind von der Bevölkerung, wo man aber tatsächlich diskutieren muss, da bin ich ganz bei Herrn Fratscher, was davon dient der Zukunftsfähigkeit und was ist eigentlich etwas, wo wir vielleicht doch wieder stärker auf Eigenverantwortung setzen müssten, also Stichwort beispielsweise Elterngeld, wo man sich überlegen kann, können wir vielleicht uns nicht alles mehr leisten, was in den letzten 15 Jahren draufgesattelt worden ist, weil der Anteil der Sozialausgaben ist an unserem Haushalt, also vom Bund vor allen Dingen, aber auch wenn es um Kommunen geht, wo das der Bürger sehr genau merkt, sehr, sehr stark gewachsen. Und wir haben zu wenig für Infrastruktur ausgegeben, aber nicht, weil wir zu wenig Schulden gemacht haben, sondern weil wir in den guten Jahren vor Corona, seitdem wachsen wir ja nicht mehr, seitdem ist Stagnation, aber vorher sind wir ja gewachsen, die Steuereinnahmen sind gesprudelt, die Sozialeinnahmen sind gesprudelt und trotzdem haben wir uns die Infrastruktur gespart, haben wir uns eben bei der Energie, bei dem Ausbau von Netzen uns das Geld gespart, haben wir uns bei der Verteidigung das Geld gespart. In 60er Jahren wurde die Infrastruktur saniert, haben wir genug für Bildung ausgegeben, haben wir deutlich mehr, 4-5% der gesamten Wirtschaftsleistung für Verteidigung ausgegeben und hatten keine hohe Verschuldung. Und das ist bei einigen Ländern wie der Schweiz, ist es noch heute so, die Niederlande. Also es gibt viele Länder, die zukunftsfähiger aufgestellt sind, aber nicht höhere Schulden machen. Und deswegen glaube ich, kurzfristig die Schulden sind nötig, weil man so schnell das Geld aus einem Haushalt nicht rauskriegt durch eine bessere Strukturreform. Deswegen, und wir müssen sehr, sehr schnell sein jetzt. Deswegen geht ein Teil, müssen wir über Schulden finanzieren, aber eben im Haushalt müssen wir umschichten. Das haben wir schon mal geschafft in Deutschland. Ich erinnere daran, dass nach der Jahrtausendwende es auch Einsparungen gab, zum Beispiel bei Beamten, zum Beispiel bei einigen Subventionen. Und das müsste an erster Stelle kommen, bevor man ganz weiter sagt, wir machen einfach ganz viel mehr neue Schulden. Das zerhaut uns dann auch noch die finanzielle Stabilität. Das können wir uns als Krise nicht obendrauf auch noch leisten.
Aber ich glaube, Herr Fratscher, was Sie gesagt haben, dass man diskutieren muss und vor allen Dingen offen darüber reden muss und ehrlich darüber reden muss, was können wir uns leisten, was wollen wir uns leisten und wo kriegen wir das Geld her, das ist ganz wichtig. Ich denke, dass wir in den letzten, doch einigen Jahren den Mut gar nicht dazu gehabt haben. Irgendjemand hat mal gesagt, Schulden machen, wenn man einfach immer nur Schulden macht, dann geht man da eigentlich der Diskussion über das, was notwendig ist und was man sich leisten kann, deckt man damit zu.
Aber die Frage ist, ob jetzt der Mut da ist, diese Diskussion zu führen oder ob es nicht eben sehr verführerisch ist, auch zu sagen, ach, wenn wir schon mal angefangen haben mit den Schulden, vor allem in dieser Dimension, das ist ja Wahnsinn, also unter dieser Zahl sich auch was vorzustellen, das ist ja fast unmöglich. Das ist, glaube ich, schon sehr verführerisch zu sagen, ach, dann könnten wir an der einen oder anderen Stelle ja auch nochmal eine Milliarde drauflegen, das fällt dann eh nicht mehr ins Gewicht.
Klar, das ist eine sehr verführerische Situation, weil wenn man dann schon mal sein Ziel aufgegeben hat, keine neuen Schulden zu machen, dann halt dann gleich richtig. Also die Gefahr sehe ich durchaus und ich möchte schon sagen, auch dass das ja auch wieder eine Gefahr ist, zu hohe Schulden zu haben. Ja? Wir haben ja dann nachher eine Zinsbelastung, die wir aus dem Haushalt wieder stemmen müssen und die unsere Wirtschaftskraft ja auch wieder schmälert.
Außerdem hat Europa, das muss man eben sagen, Deutschland auch als Sicherheitsanker für die Währung und für die Finanzstabilität, weil eben der zweitgrößte, Frankreich steht schon sehr unter Druck, weil er eben übermäßig Schulden gemacht hat. Italien ist die Nummer 3 auch überschuldet. Also wir müssen aufpassen, dass nicht Deutschland diesen Weg, weil der ist tatsächlich politisch so verführerisch für Politik immer, dass wir da aufpassen, eine gute Balance hinkriegen. Ich glaube, dass, wie gesagt, wir haben dieses Polster dank der schwarzen Null vor Corona. Das ist sozusagen das, wir konnten Corona schon deswegen ganz gut in die Vollen gehen, bei der Energiekrise nochmal und müssen es jetzt nochmal. Aber wir müssen auch gucken, dass wir es eben so glaubwürdig für die Finanzmärkte machen, dass wir sagen, wir gehen auch an die Haushaltsstruktur und das ist auch nötig, um wieder wachstumsstärker zu werden. Das ist diese Sozialleistungen, die dämpfen auch die Möglichkeit, was zu tun, was für die Wirtschaft notwendig ist.
Das heißt, um sparen, sagen Sie, werden wir nicht rumkommen. Wir schauen uns auch gleich nochmal an, was da eben möglich ist, worauf sich auch eine mögliche schwarz-rote Koalition da einigen könnte. Ich würde aber gerne nochmal ganz kurz gucken, was ist überhaupt realistisch beim Thema neue Schulden machen. Also im Moment schwelt ja noch die Diskussion. Es ist noch nicht ganz klar, auf was sich eine mögliche neue Regierung einigt. Es sind noch einige Fragezeichen. Aber im Moment sieht es danach aus, dass man eben diese zwei Sondervermögen macht. Dann muss man ja auch FDP und Grüne davon überzeugen, dass sie da im alten, in Anführungszeichen, Bundestag noch da auch zustimmen. Wie kann denn das funktionieren? Also ist es gesichert, dass die einfach mit ins Boot kommen? Oder muss man denen vielleicht auch noch was bieten, was auch wieder was kostet, Herr Fratscher?
Ja, das, also abgesehen davon, dass ich das von einer Demokratie sehr problematisch halte, wenn man am 23. Februar das Volk sprechen lässt und dann sagt, oh, das Volk hat entschieden, aber wir wollen lieber noch den alten Willen des Volkes von 2021 behalten und nochmal schnell, bevor der neue Bundestag in Kraft tritt, etwas beschließen, nämlich die Sondervermögen. Das ist also aus einer demokratischen Sicht sehr schwierig. Ja, natürlich wird jede Partei auch Begehrlichkeiten haben. Ich glaube, vom Inhalten her ist das durchaus deckungsgleich. Ich vermute mal, die Grünen werden sagen, uns ist Klima- und Umweltschutz wichtig. Auch das ist übrigens eine wichtige Investition. Also ich glaube, man kriegt den Spagat hin. Aber ich möchte nochmal so die Klammer fassen. Das, was wir eben besprochen haben, der Staat muss mit seinem Geld auskommen, braucht einen Plan, heißt für mich letztlich, das Richtige zu tun ist eine Reform der Schuldenbremse. Diese Sondervermögen sind letztlich eine Umgehung der Schuldenbremse, wo die Bundesregierung sich letztlich einen Blankoscheck ausstellt und sagt, komm, wir wollen hier mal richtig viel Geld haben und wann wir, wofür und wie wir es genau ausgeben, das Geld, das entscheiden wir dann später. Und das ist eigentlich das wirkliche Problem. Das, was passieren sollte, ist eine Reform der Schuldenbremse, wo man Transparenz und Ehrlichkeit schafft. Das, was Sie beiden in der Diskussion gesagt haben, der Staat muss auch mal sparsamer mit seinem Geld umgehen, muss auch mal Ausgaben kürzen, ist ja völlig richtig. Und deshalb sehe ich diese Diskussion um die Sondervermögen. Ja, es ist besser, das zu tun, als nichts zu tun. Mhm. Aber eigentlich ist der richtige Weg im neuen Bundestag, die Schuldenbremse zu reformieren und ja, dann wird man auf die Linke angewiesen sein und die werden auch Dinge haben, die ihnen wichtig sind und da muss man dann eben den Mut haben, auch eine große Reform zu machen, aber eigentlich ist der richtige Weg die Reform der Schuldenbremse und damit eben auch dem Staat enge Grenzen zu setzen.
Also ich sehe es genau umgekehrt, die Reform einer Schuldenbremse, also wenn man wirklich da rangeht und die Linken mit im Boot haben muss, die eigentlich von dieser ganzen Schuldenbremse nichts halten, auch die Grünen wollen sie sehr, sehr stark schleifen und auch die SPD, auch die Bundesländer wollen sie stark schleifen. Also dann bleibt davon nichts mehr übrig außer der Hülle. Das heißt, ich sehe es genau umgekehrt. Das wäre der Freifahrtschein, wenn man da rangeht. Deswegen glaube ich, diese Sondervermögen, dass das eine Möglichkeit ist zu sagen, für einen eng begrenzten Zweck. Und Verteidigung ist eine ganz klar umrissene Sache, dass man dafür für mehrere Jahre ist es dann auch angelegt. Also es geht nicht darum, jetzt 900 Milliarden für ein Jahr, sondern für die nächsten Jahre und bereitzustellen. Das wären dann sozusagen zwei Sondervermögen, dann eins für Verteidigung, eins für Infrastruktur. Das könnte der Deal sein, weil die SPD, da gibt es ja viele, die hadern mit hohen Verteidigungsausgaben, die hadern auch mit einer hohen Hilfe für Ukraine. Mit Infrastrukturausgaben sind sie sehr fein. Also das heißt, das kann der Deal sein, dass man beides macht. Bei Infrastruktur hat ein Sondervermögen auch den Vorteil, dass man nicht die Jährlichkeit hat, die ja sonst beim Haushalt, beim Bundeshaushalt immer gilt, dass man eben nicht diese Verlässlichkeit hat, die man bei Infrastrukturprojekten braucht, dass sich alle darauf einstellen können, das Geld wird auf jeden Fall fließen, die Aufträge werden kommen. Das kann man bei einem Sondervermögen gut machen. Ich bin nur der Meinung, Infrastruktur ist eigentlich was in einen regulären Haushalt gehört. Also das kann man als Ausnahme sicher mal durchgehen lassen, aber ich würde das eigentlich nicht jetzt in diesem Hauruck-Verfahren sehen. Das kann man gucken, ob man das dann in einem neuen Bundestag hinbekäme. Jetzt würde ich tatsächlich nur die Verteidigung machen und da mit diesem Sicherheitsaspekt auch diese demokratischen Schwierigkeiten, ich sehe das ganz, dass das ist, also es ist eben tatsächlich die Mehrheit, die abgewählt ist, die dann zustimmen müsste. Aber ich glaube, das ist dieser Lage jetzt geschuldet, dass man diesen Weg gehen muss, weil man wird die Verteidigungsausgaben nicht so hochschrauben können, wenn man mit dem neuen Bundestag die Linken dafür braucht. die das Ganze für vollkommen verkehrt halten, in die Verteidigung viel zu investieren.
Aber ich denke, dass es gerade für die Verteidigungsausgaben wäre eigentlich eine Kombination am besten, ne? Weil die Kosten für die Verteidigung werden lange, lange, lange hoch bleiben. Und zwar jetzt auch die Personalkosten, auch die Ausgaben für Munition, für Treibstoff und so weiter und so fort, was ja im Moment zumindest nicht abgedeckt ist vom Sondervermögen. Und das Sondervermögen eben braucht für die großen Investitionen in Gerätschaften, in Ausrüstung.
Aber das stimmt. Also ich denke auch perspektivisch muss die Verteidigung natürlich wieder in den regulären Haushalt, weil ich meine, das ist eine ganz grundlegende Aufgabe des Staates. Die kann nicht über Schulden, weil finanziert werden über lange Frist, weil das natürlich die künftige Generation muss ja wieder Aufwendungen machen. Also das ist ja nicht, was wir einmal machen und dann haben wir es, sondern es muss regelmäßig da Geld reinfließen und das muss dann auch wieder über einen, wenn wir den Nachholeffekt sozusagen beseitigt haben, der jetzt nötig ist, dass wir da massiv reingehen. Aber dann muss es regulär im Haushalt abgebildet sein. Und ich denke, die Schuldenbremse darf nicht zusätzlich zu einem Sondervermögen auch noch aufgeweicht werden, weil die gibt uns ja den Rahmen zu sagen, wir müssen Prioritäten setzen, sonst setzt die Politik keine Prioritäten. Und gerade die jetzt zusammenkommende Koalition, also die wahrscheinliche von Sozialdemokraten und Union, hat ja in den letzten Jahren gezeigt, dass sie massiv Geld ausgibt in Richtung Soziales und zwar gerade für die ältere Bevölkerung, der sie jetzt auch zu verdanken, dass sie überhaupt eine Koalition bilden können. Die haben sie nämlich noch am häufigsten gewählt. Aber denen jetzt sozusagen als Dank irgendwie wieder Sozialausgaben zuzuschanzen, indem man die erhöht, das würde eine lockere Schuldenbremse ermöglichen. Und da muss man davor warnen. Das können wir nicht mehr machen. Und es ist unpopulär. Und es macht Politik nicht freiwillig. Deshalb hat man sich ja mal diese Schuldenbremse gegeben, um zu sagen, wir müssen es machen, auch wenn es unpopulär ist.
Herr Fratscher, wie könnte denn aus Ihrer Sicht eine reformierte Schuldenbremse aussehen, damit man eben nicht in diese Gefahr reinläuft, dass man jetzt Sozialausgaben erhöht, damit einfach viele Menschen erstmal ganz fröhlich sind? Da gibt es ja schon auch Mechanismen, die da greifen könnten.
Ja, und eine reformierte Schuldenbremse ist nicht, wie Frau Siems sagt, für mich eine aufgeweichte Schuldenbremse, sondern eine generationengerechte Schuldenbremse. Erstens sollte sie unterscheiden, wofür der Staat Geld ausgibt. Unterscheidung zwischen Konsum versus Investition und den Konsum sehr viel strikter behandeln und hier auch darauf drängen, dass die Konsumausgaben gesenkt werden müssen. Zweitens, das wirkliche Problem ist ja nicht, dass Deutschland zu viel Schulden hat, sondern dass der deutsche Staat in den letzten 25, 30 Jahren die öffentlichen Vermögenswerte massiv reduziert hat. Der Wert der Infrastruktur, des Bildungssystems, der Verteidigungsfähigkeit. Und da Transparenz zu schaffen, zu sagen, der Staat muss mehr investieren, er muss zumindest die Daseinsfürsorge und die Sicherheit gewährleisten können, ist ein zweites Element. Und für mich das dritte und wichtigste Element ist eigentlich die Generationengerechtigkeit, zu sagen, das Problem in Deutschland ist nicht, dass wir zu viel Staatsschulden haben. Wir haben die geringsten Staatsschulden aller großen Industrieländer, sondern das sind die Versprechen bei den Sozialausgaben, vor allem bei der Rente an die Babyboomer. Wir haben eine Staatsschuldenquote, also das an direkten Schulden, an Krediten und Anleihen aufgenommen, knapp 60%, ein bisschen mehr, 63% erlegen Wirtschaftsleistung. Die Versprechen, die der deutsche Staat denn vor allem den Babyboomern bei Rente, Gesundheit, Pflege gemacht hat, beträgt ungefähr 300% einer jährlichen Wirtschaftsleistung. Und das ist das wirkliche Problem. Und das müsste eine Schuldenbremse berücksichtigen, dass sie sagt, so, der Staat kann nicht heute Versprechen für in 10, 20 Jahren machen. Das ist ja in der Schuldenbremse gar nicht abgedeckt, sondern er muss das mit berücksichtigen und muss das eben begrenzen. Das wäre für mich mit diesen drei Elementen eine sinnvolle Reform der Schuldenbremse.
Und die Frage ist ja schon, die ganzen Aufgaben, die Sie gerade auch angesprochen haben mit Blick auf Transformation der Wirtschaft, das sind ja schon sehr, sehr große Posten, finanzielle Posten, die da auf Deutschland zukommen. Ob sich das eben, Frau Siems, durch Einsparungen an anderer Stelle auch finanzieren lässt oder ob es dafür dann eben doch auch neue Schulden braucht.
Also was Herr Fratscher eben gesagt hat, das kann ich durchaus sehr gut heißen, zu sagen, Einsparungen in diesen Sozialversicherungen, die eben eigentlich eine riesen Schuldenlast darstellen.
Klar.
Und das ist den Leuten nicht klar. Ja, aber da, wenn man da rangeht, das ist das im Prinzip, was wir mit der Agenda 2010 gemacht haben. Da ist es uns das letzte Mal gelungen oder eigentlich das einzige Mal wirklich bislang diese implizite, diese verdeckte Verschuldung, die eben gravierend ist und tatsächlich unsere Zukunft gefährdet, die zu senken, diese Debatte zu führen. Und man sagt, man kriegt das in eine Schuldenbremse rein. Da fehlt mir ein bisschen Butter bei die Fische, wie man das machen will, weil die Sozialversicherungen werden tatsächlich da nicht, überhaupt gar nicht berücksichtigt. Aber die ganzen jetzigen Vorschläge zu sagen, die Investitionen beispielsweise bei einer Schuldenbremse nicht gleichermaßen zu werten, da ist immer die Frage, was ist denn dann Investition? Das hatten wir ja in der Vergangenheit und dann wurde Investition immer sehr, sehr, sehr breit definiert. Heute schon von der CSU kam, dass gesagt worden ist, bei der Infrastruktur müssten die Krankenhäuser mit rein. Ich meine, dann ist man wieder bei Sozialbereich. Es ist die Fähigkeit von Politik, wenn sie kein Gerüst hat, was ist kein Korsett, was sie daran hindert, mehr zu versprechen, als sie an Einnahmen den Bürgern zumuten will, dann kommen wir eben immer in diese Schieflage. Und wenn man es schaffen könnte, wie gesagt, ich kenne kein Konzept, die Sozialversicherung mit ihren Versprechen in eine Schuldenbremse einzubauen, dann wäre sie schärfer als das, was wir bislang haben. Das würde keineswegs dazu führen, dass wir insgesamt dem Staat mehr Raum verschaffen würden. Wir würden dann allerdings tatsächlich gucken, was ist generationengerecht? Das tun wir im Moment in der Tat nicht.
Aber es gab ja vor der Wahl durchaus das Versprechen, wir schaffen das quasi ohne neue Schulden, wir schaffen das aus dem laufenden Haushalt, indem wir eben umschichten, indem wir beim Bürgergeld sparen zum Beispiel. War das einfach von Anfang an unrealistisch?
Das war ja ein Wahlprogramm. Ne? Also das muss man ja auch mal sagen. Ich sage immer, ein Wahlprogramm ist ein Wunschzettel.
Hat nichts mit der Realität zu tun.
Was dann am Schluss am Gabentisch liegt, das ist dann wieder nochmal eine andere Sache. Und die Versprechungen der Union, das alles durch Einsparungen zu finanzieren, die habe ich da schon nicht für sehr realistisch gehalten. Denn ich glaube jetzt mal, der Herr Merz hat ja immer das Bürgergeld so vorangestellt. Ich glaube, dass sich so viel jetzt da gar nicht sparen lässt. Aber die Wahrheit kommt halt immer erst später raus dann.
Naja, es ist natürlich schon so, es geht auch um längerfristige Einsparungen. Ne? Also wir brauchen eine Rentenreform.
Ja, klar.
Da ist es dann so, das bringt dann längerfristig noch nicht mal der Anstieg der Ausgaben ist dann nicht so stark, wie er sonst wäre. Die SPD, das ist ja genauso unseriös gewesen wie die Versprechung der Union, die hatte halt gesagt, wir satteln bei der Rente sogar noch drauf. Das sind irre Ausgaben. Da wäre dann sozusagen selbst das mit der jetzigen Schuldenbremse schon nicht mehr vereinbar, aber das war ihm auch egal. Also das war dieses Mal wirklich ein sehr unseriöser Wahlkampf. Das hatten wir in der Vergangenheit auch schon mal. Es ist jetzt die Chance, weil die Krisenstimmung tatsächlich ja in der Bevölkerung angekommen ist, zu sagen, okay, wir haben noch mal neu gerechnet, wir haben noch mal geguckt, wie sieht's in dem Haushalt aus, und beide Seiten sind bereit, ihre Vorgaben für was sie eigentlich machen wollten oder dass sie da eben über ihren Schatten springen. Weil in dieser Krise kann man, glaube ich, der Bevölkerung klar machen, wir müssen euch was abverlangen, aber dann geht's auch wieder aufwärts. Aber es wird ein bisschen dauern und erstmal ist es mit Härten verbunden.
Die Frage ist aber doch, ob die Parteien tatsächlich den Mut aufbringen, oder meine Befürchtung ist ja eher, dass das wieder ein bisschen Geschacher gibt, ne? Also
ich glaube, mit höheren Schulden werden wir in 4 Jahren nicht sehr viel besser aussehen, wenn wir es nicht geschafft haben, Strukturprobleme zu lösen. Und im Haushalt stecken Strukturprobleme. Soziales ist ein ganz wichtiger Bereich dabei. Und deswegen, ich hoffe, also ich meine, man weiß es nicht, manchmal ist man immer erstaunt, aber eigentlich hieß es auf beiden Seiten, Union und auch bei den Sozialdemokraten, man hat den Schuss schon gehört.
Trotzdem sagt Frau Bergmann, Wahlprogramme sind Wunschzettel. Wenn wir uns diese Wunschzettel mal angucken, Herr Fratscher, dann hat man doch das Gefühl, dass CDU und SPD da in vielen Punkten eben doch sehr weit auseinander liegen. Also wo sind denn die, wenn wir sagen, Deutschland muss sparen, trotz Sondervermögen sollte man sich nicht verführen lassen, jetzt noch mehr auch an anderer Stelle Geld auszugeben. Wo sind denn da die größten Differenzen, in die beiden Parteien da auch reinlaufen? Ich meine, wenn man sich schon Steuerkonzept anguckt und so, sind ja doch sehr unterschiedliche Vorstellungen.
Ja, ich denke, es gibt mehr Überschneidungen, als uns eigentlich bisher bewusst ist, denn beide sind sich beispielsweise einig, 20 Milliarden Euro an Entlastung für die Unternehmen über Steuersenkung. Beide sind sich einig, dass sie eigentlich mehr Geld für die Rente ausgeben wollen. Die CSU sagt Mütterrente, die SPD mit Rentenpaket 2 will das Rentenniveau stabilisieren. Auch da ist man sich eigentlich einig. Ich sehe eigentlich, dass die beiden Parteien oder die drei Parteien, sollte man sagen, CDU, CSU und SPD, sich einigen können. Das wirklich Schwierige werden die Einsparungen sein.
Ja, genau. Denn, also wo man Geld ausgeben will, okay.
Das Schwierige ist, man kann bei den Sozialausgaben, beim Bürgergeld, das ist ja dieses populistische Behauptung der Union, die sagt, da können wir viel Geld sparen. Man kann, wenn man sehr, sehr hart ist, einen kleinen einstelligen Milliardenbetrag einsparen. Das wird aber nur ein Bruchteil der notwendigen Investitionen gegenfinanzieren. Man kann, und dann wird es richtig schwierig und richtig politisch hart, Besitzstände beschneiden. Man kann die vielen Subventionen von Pendlerpauschale in anderen Bereichen beschneiden, große Privilegien bei Erbschaftssteuern und anderswo. Diese Privilegien kann man abschaffen, aber dann können Sie sicher sein, dass die mächtigen Interessensgruppen auf 180 sind und massiv dagegen pushen werden. Also ja, es wäre wünschenswert, wenn der Staat wirklich mal genau hinguckt und Gelder einspart. Aber ehrlich gesagt wird das nicht bei weitem nicht ausreichen, um die zusätzlichen Ausgaben für Infrastruktur und für Verteidigung zu stemmen.
Nee, ich glaube, da sind wir uns auch einig. Die haben wir schon quasi in die Sondervermögen oder wie auch immer rausgerechnet. Aber auch darüber hinaus, hat ja Frau Siems gesagt, müssen wir uns ehrlich machen und sagen, wo wir auch im laufenden Haushalt noch Geld einsparen wollen.
Also ich denke, was man aber auf jeden Fall machen muss, weil Herr Fratscher einfach so im Nebensatz sagt, so ungefähr bei der Rente ist man sich einig. Ja. Genau das darf nicht passieren. Nicht nochmal. Bei Merkel war es damals so, bei der Vorgängerin, dass man gesagt hat, ach, die einen wollen gerne Mütterrente und die andere Rente mit 63, da machen wir beides. Diesmal will die CSU tatsächlich den dritten Teil der Mütterrente, die SPD will aber ein Programm, was bedeutet, eine halbe Billion zusätzlich bis 2045. Also das heißt, alles das, was eigentlich nötig wäre für Zukunftsinvestitionen, würde dann in die zusätzlichen Rentenausgaben fließen. Ich meine, man muss sich beides sparen. Die Mütterrente 3 brauchen wir genauso wenig. Und das heißt, damit muss man erstmal anfangen. Und dann kann man vielleicht auch bei den Steuerversprechen der CDU sagen, alles ist gar nicht drin. Was wäre das Wichtigste? Wahrscheinlich mal so eine super Abschreibung. Das heißt, die Investitionen zu fördern, aber auch, also die Unternehmen brauchen ein Signal. Das fände ich richtig. Das ist nicht nicht so teuer wie diese große Steuerreform. Die kann man vielleicht perspektivisch, wenn wir wieder mal ins Wachsen kommen. Und bei den Subventionen, sowohl für die Betriebe als auch, Herr Fratscher hat da ja Beispiele genannt, da ist unglaublich viel zu holen. Diese Sachen, überall wird es extremen Widerstand geben, weil bei den Subventionen sind immer die ganzen Lobbys, die dann natürlich sagen, warum gerade ihre Subvention so unglaublich wichtig ist. Bei der Rente ist es die Soziallobby, die auch wahnsinnig stark ist, mit denen sich anzulegen. Wie gesagt, damals nach der Jahrtausendwende, Schröder hat es mal gemacht. Es hat dem Land extrem gut getan. Und ich glaube, in dieser Stimmung müssen wir jetzt wieder kommen, zu sagen, es geht einfach nicht anders. Und dann kann man auch eben dort, wo es nötig ist, für Infrastruktur, für Verteidigung mehr ausgeben. Bildung, das ist allerdings Ländersache vor allem, das ist nicht Sache des Bundes in erster Linie.
Aber gerade wenn man sich eben die beiden Parteien anguckt, dann sitzen hinter denen ja unterschiedliche Lobbygruppen. Also es gibt die einen, die halt sagen, ihr müsst unbedingt einen höheren Mindestlohn durchsetzen und die anderen, die sagen, ihr müsst unbedingt beim Bürgergeld sparen. Und da ist schon die Frage, wie soll denn ein Kompromiss zwischen diesen, finde ich, schon sehr unterschiedlichen Parteien, auch und mit unterschiedlichen wirtschaftspolitischen Vorstellungen. Wie kann denn da ein Kompromiss aussehen?
Also ich glaube schon, dass es da Möglichkeiten gibt. Da gehe ich schon mit Herrn Fratscher mit. Denn wenn man sich genau anschaut, was die Parteien fordern und wollen, manchmal liegen sie gar nicht so weit auseinander. Beispiel Bürgergeld ist ein gutes Beispiel dafür. Die Union hat es immer so in den Mittelpunkt gestellt. Aber wenn man sich das SPD-Programm anguckt, dann steht da auch drin, dass sie eigentlich wieder mehr fordern wollen und da auch eine Mitwirkungspflicht bei den Beziehern sehen. Also da gibt es sicherlich Einigungsmöglichkeiten. Gibt natürlich auch ganz viele Streitpunkte, das stimmt schon.
Gibt es so eine rote Linie? Also wo die eine auf keinen Fall mitgehen würde bei irgendeiner Forderung der anderen Partei?
Oh, die gibt's bestimmt in einigen. Ich glaube, dass die Union in keinem Fall darauf eingehen würde, irgendwelche Steuererhöhungen zu machen.
Gutes Stichwort,
da
ja.
Da bin ich mir nicht mal so ganz sicher, ehrlich okay. gesagt. Also, weil es gibt ja schon Überlegungen auch, ob man an der Mehrwertsteuer vielleicht was machen könnte. Das hat damals Merkel zusammen mit der SPD gemacht, um den Haushalt damals zu sanieren. Sie war mit dem Gegenteil angetreten.
Die Mehrwertsteuer erhöhen?
Die Mehrwertsteuern, ja, oder die Ausnahmen zumindest, oder den reduzierten Satz. Also es gibt verschiedene Möglichkeiten, dass man daran geht. Man könnte auch mit Verteidigung argumentieren. Auch da kann man sich was vorstellen. Bei der Grundsteuer könnte man sich was vorstellen. Also ich meine, es ist zwar keine wirklich große Koalition, die jetzt zustande kommt. Sie haben ja nur eine relativ dünne Mehrheit. Aber trotzdem sind es natürlich die beiden Parteien, die Union auf der einen Seite und die SPD auf der anderen, die am ehesten noch in der Lage sind, auch ihre Lobbys im Griff zu halten, weil die Lobbys auch wissen, andere haben sie gar nicht. Also für die Wirtschaft, die FDP ist nicht mehr da. Die AfD finden sie schrecklich. Und umgekehrt bei den Sozialdemokraten, die Grünen werden wahrscheinlich nach links rücken, die Linken sind noch da, die werden natürlich immer sagen, also die Linken jetzt, da müsste viel, viel mehr für Soziales und so. Aber nichtsdestotrotz ist die Sozialdemokratie immer noch die stärkste Bastion in dieser Richtung. Und sie sind zum Erfolg verdammt, zum Wirtschaftserfolg. Und dieser Wirtschaftserfolg hängt daran, dass man sich Richtung, wie Herr Fratscher das vorhin sagte, Richtung Zukunft aufstellt. Das ist dringend nötig. Und letztlich, wenn beide Seiten ihren Lobbys was zumuten müssen, dann kann man das, glaube ich, eher, als wenn es nur eine Seite wäre.
Jetzt haben wir über Sparen gesprochen und da waren Sie ganz optimistisch, dass man da vielleicht was findet, wo man umschichten kann. Wie sieht's eigentlich damit aus, wenn wir über neue Einnahmequellen sprechen? Also Sie haben die Mehrwertsteuer schon ins Spiel gebracht, Frau Siems. Herr Fratscher, wie sieht's denn aus mit einer Vermögenssteuer? Die SPD zum Beispiel hat ja in ihrem Wahlprogramm eine Vermögenssteuer für sehr reiche Menschen zumindest in Erwägung gezogen. Diese Wiedereinführung, kann man denn da auch zusammenkommen? Denn irgendwie an neues Geld zu kommen, kann ja auch nicht schaden in diesen Zeiten.
Ja, eigentlich müssen wir in unserer Gesellschaft, brauchen wir eigentlich eine große Steuerreform. Ich will jetzt gar nicht über Gerechtigkeit sprechen als Wissenschaftler, will ich eher die ökonomischen Aspekte beleuchten. Und wir bräuchten eigentlich eine richtig große Steuerreform in Deutschland. Es gibt kein Land der Welt, das Arbeit stärker besteuert und Vermögen geringer besteuert als Deutschland. Heißt, für viele Menschen mit mittleren und geringen Einkommen lohnt es sich nicht wirklich mehr zu arbeiten, weil sie viel davon weggenommen bekommen. Und eine große Steuerreform, die sagt, wir wollen gerade mittlere und geringe Einkommen entlasten. Und das kann aber nur gelingen, wenn wir das gegenfinanzieren, indem wir große Vermögen und passive Vermögen stärker besteuern. Das aus dieser ökonomischen Logik heraus wäre das absolut gegeben und notwendig. Nochmals, es gibt kein Land, das Vermögen weniger besteuert als Deutschland und gleichzeitig Arbeit stärker besteuert. Und dazu könnte gehören, das wurde von der G20, von den 20 größten Ländern vorgeschlagen, 2% Vermögensteuer auf alle Milliardäre. Wenn man in Deutschland alle Menschen mit 100 Millionen Euro und mehr an Vermögen 2% im Jahr besteuern würde, würde man knapp 16 Milliarden Euro mehr an Einnahmen generieren. Ist ein sehr großer Wurf, wird viel Widerstand sein. Man könnte sehr viel erreichen, wenn man gar nicht in Deutschland die Steuer erhöhen würde, sondern einfach die vielen Ausnahmen abschaffen würde. Beispielsweise bei der Erbschaftssteuer, wo Menschen riesige Millionen- oder Milliardenbeträge erben und praktisch keine Steuern drauf zahlen. Und also hier geht es gar nicht darum, Steuersätze zu erhöhen, sondern einfach das Steuersystem fair und gleichermaßen auf alle Menschen anzuwenden. Und nochmal als Beispiel, Erbschaftssteuer in Deutschland werden bis zu 400 Milliarden Euro pro Jahr vererbt oder verschenkt. Der Staat nimmt knapp 12 Milliarden Euro im Jahr ein, weil es eben so viele Ausnahmen für die großen Vermögen gibt. Ich weiß, das ist ein dickes Brett. Das sind genau die Gruppen, die die stärkste Lobby haben, die stärkste Macht haben, auch über die Politik. Also es ist wirklich schwierig, aber aus ökonomischer Sicht sind das genau die Vermögen, an die man eigentlich ran muss, weil es dem Staat Einnahmen generieren würde und die Wirtschaft leistungsfähiger machen würde.
Also die Familienunternehmer wären bei einer Vermögenssteuer als erstes getroffen. Und es ist in dieser Wirtschaftskrise, die wir haben, seit 5 Jahren stagnieren wir ja, wir wachsen nicht mehr, wir haben wirtschaftliche Probleme, der Wohlstand nimmt ab, die ausgerechnet unseren Mittelstand, unsere Familienunternehmer, die teilweise in der Tat reich sind, aber ihr Vermögen in den Unternehmen vor allem haben, die zu belasten, obwohl viele von denen im Moment Verluste schreiben. Sie müssten Vermögenssteuern trotzdem zahlen. Und die sind zudem auch noch extrem bürokratisch in der Einnahme. Also das ist ein Irrweg, das können wir nicht machen. Wir müssen uns jetzt über schnelle Lösungen, die aber die Wirtschaft nicht zusätzlich belasten, einigen.
Jetzt haben wir über Einnahmen gesprochen, über Sparmöglichkeiten. Ein Punkt würde ich noch gerne mit Ihnen besprechen, Herr Fratscher. Wenn jetzt so viel Geld investiert in Deutschland, also wenn tatsächlich diese beiden Sondervermögen von fast 1 Billion Euro kommen, dann setzt es ja auch was Neues frei. Also da werden ja auch Firmen zum Beispiel Geld dran verdienen. Also wie groß ist auch das Wachstum, die Impulse, die durch so ein Paket eben dann entstehen?
Ja, die Impulse für die Wirtschaft werden beträchtlich sein. Vielleicht kurzfristig der größte Effekt über eine Vertrauenswirkung. Denn das, woran es heute mangelt, ist ja zuerst einmal, dass viele Unternehmen verunsichert sind, dass die Zukunftssorgen groß sind. Und so glaube ich, dass man schon recht schnell über diesen Vertrauenseffekt wieder die Wirtschaft etwas Dynamik gibt. Und unsere Berechnungen zeigen, Sondervermögen könnten durchaus das Potenzialwachstum, also die Fähigkeit der deutschen Wirtschaft zu wachsen, in den kommenden Jahren erheblich erhöhen.
Frau Bergmann, die CDU hat ja immer gesagt, dass ihr Wirtschaftsprogramm dazu führen wird, dass die Wirtschaft dann wieder stärker wächst. Ist diese Hoffnung jetzt tatsächlich auch begründet?
Das ist immer so eine Sache, das kann man einfach nicht garantieren. Ja, wir wissen ja nicht, was da noch auf uns zukommt oder ob es nochmal einen konjunkturellen Schock geben wird. Also versprechen würde ich das nicht, aber die Chancen sind natürlich da, ganz klar. Wenn der Staat mehr ausgibt, wenn mehr investiert wird, dann springt natürlich dann auch die Wirtschaft darauf an und kann damit was verdienen. Aber ich würde vorsichtig sein, sowas zu versprechen.
Das war das Forum in SWR Kultur zum Thema Milliarden für die Rüstung. Welche Wirtschaftspolitik ist möglich? Es diskutierten Christine Bergmann, Wirtschaftsredakteurin beim Bayerischen Rundfunk, Professor Marcel Fratscher, der Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung und Dorothea Siems, Chefökonomin bei der Welt. Mein Name ist Geli Hensoldt. Ich sag danke fürs Zuhören.